Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees, heute mit dem neuen Roman von Jan Costin Wagner. Mit Bergsfein Birgessons Quell des Lebens und zu Beginn mit Thomas Jonig, der bekannt geworden ist für seine Theaterstücke und nun mit Weiter seinen fünften Roman vorlegt. Martin Becker hat ihn gelesen.
Eigentlich will Veronika sich umbringen. Mit einem 5 Meter langen Seil, das sie in einer Kaufhaustüte dabei hat. Sie sitzt im West-Berlin der 80er in einem Café, als plötzlich ein unbekannter Mann vor ihrem Tisch steht. Robert, der ihr aus dem Nichts einen Heiratsantrag macht. Die Odyssee zweier verlorener Mitzwanziger beginnt mit einer unglaubwürdigen Rettung vor dem Freitod. Arg konstruiert, also ganz im Sinne des Erzählers.
Es gibt diesen Menschen aus Bleistift, Papier und Hirnwindung. Er ist genauso wirklich wie ich. Einfach, weil er möglich ist. Und diese Möglichkeit, diese in geschriebene Wörter gefasste Möglichkeit, ist vielleicht eine Gegenwelt. Ein Ausweg. Eine Überlebensstrategie.
Am Anfang des Romans Weiter erklärt der Erzähler eine der Hauptfiguren zur reinen Fiktion. Dieser unauffällige Typ namens Robert, der auch anders heißen könnte, existiert nur im Notizbuch von Veronika. Bevor er als Retter in der Not auftaucht, erzählt der Roman aus Veronikas Leben, eine schwer erträgliche Aneinanderreihung von Missbrauch und Demütigung. Ihre Mutter ist alkoholkrank und erniedrigt sie ständig, vom Vater wird sie als Kind regelmäßig sexuell missbraucht. Aus diesen düsteren Familienverhältnissen der norddeutschen Provinz flieht Veronika nach Berlin, um zu studieren. Immer im Ohr die Stimme ihrer Mutter.
Madame ist verrückt. Und dazu noch frigide, hässlich, großkotzig, unweiblich, undankbar und so weiter und so weiter. Mit einem Wort, gescheitert. Auf Lebenszeit angekettet an die Verweigerung der eigenen Biografie.
Beschrieben wird Veronikas Elend drastisch. Der Autor geht zurück bis zur Großelterngeneration, in der Brutalität auch alltäglich war. Er erzählt vom Schweigen, das alle Gewalt unter den Teppich kehrt. Veronika leidet an den Folgen des körperlichen wie seelischen Missbrauchs. Befreit fühlt sie sich erst, als ihr Suizid beschlossene Sache ist. Doch dazu kommt es nicht.
Momentaufnahme Nummer 6. Robert und Veronika an einem Tisch in einem Café im Westberliner Stadtteil Schöneberg. Der Himmel gleichzeitig dramatisch und gleichmütig. Der vielbeschworene Regen lässt auf sich warten. Der apathische Kellner ist vielleicht eingeschlafen, tot oder niemals da gewesen. Egal. Neue Gäste, Reinigungs- oder Küchenpersonal, Passanten, alles ebenso unwesentlich, nebensächlich, wirklich wie vorstellbar.
Veronikas Pendant Robert leidet auch, und zwar an der Liebe, die Veronika nicht empfinden kann. Sein langjähriger Freund Florian, ein Opernsänger, hat ihn während einer Produktion in Stockholm für einen 18-jährigen Statisten verlassen. Als Robert daraufhin abreist, trifft er im Stockholmer Bahnhof auf eine Schalterbeamtin, die einen psychotherapeutischen Monolog über die Liebe hält. Eine der schönsten Stellen des Romans, absurdes Theater am Fahrkartenschalter.
Befreien Sie sich von allem, was in Richtung von Vorwurf, Empörung, Kränkung, Verachtung, Opfergebaren und Besserwisserei geht, höre ich Sie sagen. Denn Florians Zustand sei kein selbstgewählter oder freiwilliger. Eine Amour fou sei nichts, was man sich aussuche. Sie treffe den Menschen wie ein Blitzschlag oder eine ansteckende Krankheit, die den Blick für die Wirklichkeit trübe und den Verstand verwirre.
Roberts Schicksal mag angesichts von Veronikas Leidensgeschichte banal sein, trotzdem bilden sie eine funktionale Trauergemeinschaft. Zwei Menschen in einer ansonsten leer gefegten Welt. Und sie machen immer weiter und weiter. Vieles an Weiter erinnert an ein Theaterstück. Thomas Jonig setzt zwei Figuren einander aus und lässt sie über ihr Leben monologisieren. Immer wieder mündet das in einem Nachdenken über Anziehung und Abstoßung an sich.
Liebe ist etwas, das sich der Sprache verweigert. Eine amorphe Kraft, die sich jeder Beschreibung entzieht. Aber ihre Abwesenheit ist real.
Manchmal geraten die selbstbezogenen Monologe der Figuren seltsam weitschweifig, bleibt die Motivation der Hauptfiguren rätselhaft. Von häufigen Brüchen im Erzählen und vom Spiel mit Paradoxien lebt der Roman. Das fängt schon beim Titel an. Nach Weiter folgt ein Punkt. Genau diese Irritationen erzeugen eine große Sogwirkung. Theatral pointierte Szenen wechseln sich ab mit erzählerisch veränderten Versatzstücken aus Märchen und vermeintlich autobiografischen Bekenntnissen. Man weiß nie ganz genau, woran man ist.
Es war einmal ein Mädchen, das hieß Veronika. Und dieses Mädchen überlebt vielleicht. Vielleicht auch nicht. In jedem Fall müsste von ihr erzählt werden. Eine Geste der Anerkennung wäre das. Ein Ausdruck von Wertschätzung, der sie vor der kompletten Vernichtung bewahrt. Damit sie nicht immer und immer wieder in riesigen, endlos brennenden Öfen zu Sternenstaub werden muss.
Ausgerechnet eine Geschichte über das beschlossene Ende eines Lebens kann einfach nicht aufhören, sich immer weiter und weiter fortzuspinnen, auch wenn die Welt vor dem Fenster unterzugehen scheint. Aus dem zwischenmenschlichen Katastrophenszenario zweier Figuren, von denen eine nur auf dem Papier existiert, entsteht letztlich echte Nähe. Als Alternative bleibt also nicht nur der Strick um den Hals, sondern das vage Gefühl von Hoffnung.
Martin Becker über Thomas Jonick, Weiter, Drosche Verlag, Graz, 200 Seiten, 20 Euro. Der 1971 in Reykjavik geborene Autor Bergsvein Birgesson lehrt im norwegischen Bergen altisländische Dichtung und Mythologie. Zum Schreiben seiner Literatur kehrt er regelmäßig in seine isländische Heimat zurück. Im Roman Quell des Lebens erzählt Birgesson eine Geschichte, die im Island zu Zeiten der dänischen Kolonialisierung spielt. Nachdem Ende des 18. Jahrhunderts Epidemien und Vulkanausbrüche Menschen, Tier und Vegetation auf Island schwer gebeutelt hatten, schickte das dänische Königshaus eine Expedition los, die untersuchen sollte, wie man die Bewohner evakuieren und als Arbeitskräfte für die Dänen einspannen könnte. Ein historisches Märchen über Erdgeister, kolonialen Hochmut und die Unzulänglichkeiten moderner Wissenschaft. Cornelius Willenkemper hatte es gelesen.
Die Dänen hatten nicht viel Glück mit ihrer Handelskolonie Island. Im 17. Jahrhundert sicherte sich das Königshaus gegen Norweger, Deutsche und Briten das Handelsmonopol auf der abgelegenen Insel, um Fischprodukte, Wolle, Schaffleisch, Fuchsfelle und Schwefel zu exportieren. Aber nicht nur das vermeintliche Phlegma der Isländer, auch die regelmäßigen Epidemien, die unwirtliche Witterung und der steinige Boden auf der größten Vulkaninsel der Erde machten die Pläne der Dänen zunichte. Im Jahr 1783 stieß dann der Laki-Krater über Monate glühende Lava und giftige Gase aus, raffte Vieh und Pflanzen dahin und hüllte die Insel und ihren Himmel in dichte Asche. Als die Bewohner zusehends vom Hungertod bedroht waren, fasste das dänische Königshaus einen Plan. Man wollte die geschundene Bevölkerung von dieser unfruchtbaren und vor allem unprofitablen Insel evakuieren, um sie auf Westjütland anzusiedeln und als billige Arbeitskräfte einzusetzen. Vor diesem historischen Hintergrund siedelt Bergsvein Birgesson seine Geschichte an.
Berichte über den Zustand unseres kleinen Landes erlangten Berühmtheit und wurden auch in jenen Ländern debattiert, die ebenfalls die Auswirkungen der dunklen Aschewolke spürten. Von den allgemeinen Ernteausfällen behaupteten manche, sie seien der Ursprung großer Revolutionen gewesen.
Birgessons Erzählinstanz, ein geheimnisvolles Wir, könnten die Bewohner Islands sein oder auch die Erdgeister, Trolle, Riesen und Seelen der Toten, auf die man in diesem historischen Märchen allenthalben trifft. Bevor Birgesson den Wissenschaftler Marcus Aurelius Egede auf Expedition nach Island schickt, damit dieser die Insel kartografiert und einen Hafen für die geplante Evakuierung findet, leistet der Autor wissenschaftliche Vorarbeit. Birgesson erläutert nicht nur die wirtschaftspolitischen Umstände der Unternehmung, auch über die Abläufe am dänischen Hof, über Wissenschaft und Kartografie Ende des 18. Jahrhunderts erfährt man so manches Detail. Dass der Autor Bergsvein Birgesson über Geschichte und Mythen Islands forscht, kommt der faktischen Grundierung seines Romans aber nicht unbedingt dessen Erzählfluss zugute. Nach langer Vorrede stürzt Birgesson seinen Helden Magnus Aurelius dann in ein Abenteuer, das es allemal mit dem Überlebensdrama The Revenant des US-amerikanischen Autors Michael Punky aufnehmen kann. Bereits bei der Überfahrt auf die gottverlassene Insel wird der Wissenschaftler gewarnt.
Wenn du in die Strandasyssel reist, kommst du nie mehr zurück. Dort ist die Barbarei auf Island am ärgsten. Sie töten Menschen und verwenden die Leichen als Fischköder, sagte mir ein Mann, der von dort stammte. Sie verwenden die Köder, um eine Art Heringshai zu fangen, den sie fressen, wenn er in der Erde verrottet ist. Sie stopfen heilige Bücher in die Ritzen der Häuser. Sie verkaufen ihre Kinder an holländische Fischer. Ich werde den Bericht für dich schreiben. Er wird aus zwei Wörtern bestehen. Barbarei, Aussiedlung.
Tatsächlich meint Magnus Aurelius bei seiner Ankunft auf Island, alle hochmütigen kolonialen Vorurteile bestätigt zu finden. Er trifft auf geisterhaft stierende Bauern, aschebedeckte Felder, verrottende Fischerboote, halb verhungernde Einsiedler und einen Idioten, den der Autor voller Selbstironie Bergswein tauft. Dessen Warnung vor dem drohenden Tod, vor Gerölllawinen und tiefen Schluchten schlägt der Wissenschaftler in den Wind. In seinem ersten Bericht an das dänische Königshaus schreibt er:
Die Menschen erzählen Geschichten von Seegeistern, Meermännchen und Halbmenschen. Und je mehr Verrücktheiten und Meras Nugas vorkommen, desto mehr Honneur der Leute. Ich kann mich nicht erinnern, bislang hier auf Island Menschen je lachen gesehen zu haben.
Die Texteinschübe auf Lateinisch, Französisch, Norwegisch und Isländisch wirken teilweise erzwungen. Zugleich verliert die eigentliche Geschichte neben den wissenschaftlichen Exkursen, Expeditionsberichten und deren Kommentierung manchmal den Faden. Dennoch baut Birgisson atmosphärisch gekonnt seine Kulisse auf. Die wissenschaftlich messbare Wirklichkeit des Magnus Aurelius weicht immer mehr einer alternativen Realitätswahrnehmung, nämlich den Mythen und Fabeln, die die geheimnisvolle Landschaft Islands zu erzählen scheint. Erst nach dem Angriff eines Eisbären und der Rettung durch eine stumme, wunderschöne Isländerin, die ein mystisches Quellwasser verabreicht, wird die Seele des Wissenschaftlers demütig und rein. Bergsvein Birgisson hat einen Hang zur plakativen Dramatik, die dann und wann auch an Kitsch grenzt. Birgisson lässt keinen Zweifel daran, dass er die immer wieder angeführte Reinheit und ehrliche Ursprünglichkeit der Isländer als Gegenpol zu Profitwirtschaft und Wissenschaftsgläubigkeit verstanden haben möchte. Für sein in den stärksten Passagen durchaus packendes historisches Märchen gilt, ein bisschen weniger Dramatik und sprachliches Pathos hätte diesem Ansinnen nicht geschadet.
Cornelius Wüllenkemper über Bergsvein Birgisson, Quell des Lebens, aus dem Isländischen von Eleonore Gudmundsson, Residenzverlag Wien, 304 Seiten, 24 Euro. Mit seiner vielgelobten und viel ausgezeichneten Reihe um den finnischen Ermittler Kimmo Juenta hat Jan Kostin Wagner sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten an die Spitze der deutschen Krimi-Autorinnen und Autoren geschrieben. Egal ob zu Eismond aus dem Jahr 2002 oder dem vor drei Jahren erschienenen sechsten Band Sakari lernt durch Wände zu gehen, die Presse ist sich nahezu einig, Wagner ist ein Meister des literarischen Kriminalromans. Dieses Gütesiegel, literarisch, fehlt selten in diesen Besprechungen und sie wird auch nicht fehlen bei dieser, die nun in Südhessen angesiedelt ist. Tilman Winterling hat den Roman gelesen.
Auf einem südhessischen Flohmarkt verschwindet der fünfjährige Yannick. Seine Mutter und seine Schwester hatten ihn nur kurz aus den Augen gelassen. Aufnahmen der Überwachungskamera eines Parkhauses in der Nähe bringen bald Gewissheit. Ein Fremder hat ihn entführt. Auf den Bildern sieht man einen Mann, Yannick und einen riesigen Teddybären. Die Polizisten Ben Neven und Christian Sander beginnen schwierige Ermittlungen. Im Flohmarktgetümmel hat niemand etwas gesehen. Auf den Bildern der Überwachungskamera ist der Mann nicht zu identifizieren und keiner der wenigen Zeugen liefert verwertbare Hinweise. Der Teddy, den der entführte Yannick auf den Bildern im Arm hält, liefert eine erste Spur. In einem ungeklärten Fall von Kindesentführung in Innsbruck spielte ebenfalls ein großer Teddybär eine Rolle. Die Kollegen in Österreich sind allerdings keine Hilfe und haben damals offenbar nur sehr nachlässig versucht, aufzuklären.
Christian nickt. Natürlich nicht. Da wird nichts sein. Keine Verknüpfung, keine Erkenntnis, die sich einstellt. Keine Tür, die im überraschenden Moment eine Verbindung zwischen den Räumen eröffnet. Es gibt keine Verbindung. Nur einen Schatten, der sich über einen Tivoli und einen Flohmarkt legt. Einige Sekunden lang. Dann scheint wieder die Sonne.
Für Neven und Sander beginnt aufwendige Ermittlungsarbeit. Das Auswerten von mehreren hundert Hinweisen aus der Bevölkerung ist zäh und ohne Lösegeldforderung oder andere Kontaktaufnahme durch den Entführer steigt der Zeit- und Leidensdruck für Ermittler. Nicht nur, weil die Schwester von Yannick sich täglich nach dem aktuellen Stand erkundigt, sondern auch, weil die Verbrechen alle Beteiligten emotional schwer belasten.
Es geht ihm nahe, obwohl er keine Kinder hat. Vielleicht deshalb? Er weiß es nicht. Wenn er Kinder erlebt, zum Beispiel die Töchter seiner Schwester, dann geht ihm das Herz auf. Genau so fühlt es sich an. Dann kristallisiert sich ein Wort heraus, das sich komisch anfühlt. Aber er denkt es immer wieder, wenn er die Kinder im Garten seiner Schwester spielen sieht. Unschuld.
Wagner bleibt in Sommer bei Nacht seinem lakonischen Stil treu. In schnellen Schnitten geht es dabei von Figur zu Figur. Die rasche Szenenfolge und die damit verbundenen Sprünge stehen im deutlichen Gegensatz zu den langsam vorankommenden Ermittlungen der Polizei. Beeindruckend dabei der Effekt, den Wagner damit auf den Leser erzeugt. Die Lektüre erinnert an eine Busfahrt im Berufsverkehr. Behäbiges Anfahren und anschließend starke Beschleunigung. Abruptes Abbremsen an der nächsten Ampel und allgegenwärtig die Gespräche fremder Fahrgäste im Ohr. In Sommer bei Nacht werden die Charaktere ohne Hast entwickelt, ihre Abgründe und Verletzungen langsam ausgelotet. Dieser Krimi ist kein Page-Turner, will es aber auch nicht sein. Wagner wird dabei nie voyeuristisch, baut eine leicht emotionslose Distanz zum Verbrechen, aber auch zu seinen Protagonisten auf. Emotionen beim Leser werden hier nicht direkt adressiert oder hervorgerufen, sondern nahezu unmerklich aufgebaut. Die Hälfte von Sommer bei Nacht ist bereits gelesen, bis man realisiert, wie geschickt Wagner bisher mit einem spielte. Absolut konsequent ist daher, dass der Showdown der Kriminalhandlung sich auf einer halben Seite abspielt. Ein Ausbruch der unmerklich aufgestauten Spannung. Der eigentliche Höhepunkt des Romans ist dagegen eine Talkshow, an der Ben Neven teilnimmt. Durch die Medienpräsenz hofft man auf neue Hinweise aus der Bevölkerung. Hier brechen aktuelle gesellschaftliche Themen mit Wucht auf Ermittler und Leser ein. Im Rahmen der Ermittlungen wurde ein dauercampender Hausmeister befragt und die Bilder um den Missbrauchsfall von Lückte sind sofort gegenwärtig. Aufhänger der Talkshow sind dabei eigentlich Ermittlungen im Umfeld eines bekannten Sportlers, der im Verdacht des Besitzes von Kinderpornografie steht. Auch hier lassen sich gleich Bezüge zu Berichterstattung aus dem vergangenen Jahr herstellen. In kurzer Zeit prasseln Fragen auf den Leser ein. Wie sollte über Verbrechen an Kindern berichtet werden? Wie viel Emotionalität darf sich die Strafverfolgung leisten? Mit diesen Fragen lässt Wagner einen aber allein. Stattdessen taumeln seine Figuren in der eigenen Hilflosigkeit. Sie sind keine hard-boiled Detectives, keine überzeichneten Loser oder Helden, sondern schlicht Menschen mit individuellen Erinnerungen und Problemen. Herausragende Figur unter ihnen ist Landmann. Aus der Nebenrolle als pensionierter Ermittlungshelfer rutscht er in die Fragen nach dem eigenen Umgang mit dem tragischen Verlust eines Kindes und steht dafür sinnbildlich für alle Beteiligten. Denn am Ende sind alle rat- und hilflos und auf sich allein gestellt. Eltern, Ermittler, sogar die Verbrecher selbst. Wagner beschreibt viele verschiedene Stadien und Formen der Verzweiflung von Eltern in Sorge um ihre Kinder. Anders als seine Ermittler, die Erklärungen für die Eltern der Entführten suchen, will Wagner die Fragen aber nicht beantworten. Er will Fragen stellen und den Leser damit allein lassen. In diesem Fall eine hervorragende Methode, statt eines bloßen Krimis einen literarischen Kriminalroman zu schaffen.
Tillmann Winterling über Jan Kostin, Wagner, Sommer bei Nacht, Galliani, Berlin, 320 Seiten, 20 Euro. Und heute wurde vermeldet, dass der Alfred-Kerr-Preis, der wichtigste Preis für Literaturkritik im deutschsprachigen Raum, in diesem Jahr verliehen wird an Christian Metz, der Literaturwissenschaftler und Literaturkritiker, der auch für den Büchermarkt hier im Deutschlandfunk arbeitet, wird ausgezeichnet, weil er, so sagt es die Jury, eine professionelle Doppelrolle innehabe als Glücksfall für die Literatur, weil er das Beste aus beiden Welten, also der Akademie auf der einen und der Kritik auf der anderen Seite zusammenführe. Zitat: Metz liest und bewertet Texte mit dem Ernst des gelehrten Experten. Zugleich schreibt er darüber mit der stilistischen Brillanz und dem intellektuellen Witz des Feuilletonisten. So die Jury. In seinem poetologisch genauen Zugriff, so heißt es weiter, wirken Methode und literarische Passion, so schließt er uns Werke von innen heraus auf und kann ihre Wirkungsprinzipien plastisch machen. Der Preis wird verliehen auf der Leipziger Buchmesse. Und nach den nun folgenden Nachrichten geht es hier im Programm weiter mit Forschung aktuell und Plastikstäbchen im Mund gegen Parodontose. Die Moderation hat dann Uli Blumenthal und am Mikrofon hier verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.